Ihr Lieben, ich glaube, es fällt euch nicht schwer, euch folgende Situation vorzustellen, weil es bei uns vor noch gar nicht allzu langer Zeit zumindest so ähnlich war. Stellt euch vor, in einer Kirchengemeinde war eine Pfarrstelle einige Zeit unbesetzt. Der Kirchengemeinderat hatte hohe Ansprüche und ganz bestimmte Vorstellungen davon, was eine neue Pfarrerin, was ein neuer Pfarrer verkörpern und mitbringen müsse. Im Ausschreibungstext wurde eine Fülle von Erwartungen aufgelistet. Die Messlatte der Forderungen wurde fast unerreichbar hochgehängt. Kein Wunder, dass ein Bewerber nach dem anderen abgelehnt wurde und scheiterte. Der eine predigte zu schwammig, der andere war zu wenig musikalisch, der dritte war nicht jung und schwungvoll genug. Und der Laienvorsitzende sagte dann verzweifelt, also ja, ich habe da noch eine letzte Bewerbung, aber ich sag's euch gleich, die klingt erst recht nicht vertrauenserweckend. Und dann las er aus dem Bewerberbrief vor. Leider bin ich nicht gesund. Meine Krankheit hat mir in der Gemeindearbeit schon manches Mal zu schaffen gemacht. Und auch sonst bin ich nicht gerade das Ideal eines Gemeindepfarrers. Trotz meiner reichen Erfahrung bin ich nie sehr lange in einer Ortsgemeinde geblieben. Immerhin, einmal sind es 3 Jahre gewesen. Ich habe immer wieder Streit mit Amtskollegen und innerkirchlichen Gruppen. Mir wird nachgesagt, mir fehle das Talent zu einem glänzenden Redner. Organisation sei auch nicht so meine Stärke, auch nicht mein Gedächtnis, denn ich habe schon mehrfach vergessen, wen ich getauft habe. Das polizeiliche Führungszeugnis ist nicht unbelastet. Ich saß schon mehrmals im Gefängnis. Trotzdem habe ich Anlass zu glauben, ein guter Theologe und Prediger zu sein und meine auch den Heiligen Geist zu haben. Und wenn diese Gemeinde es mit mir versuchen will, dann will ich ihr dienen, so gut ich es kann. Soweit das Bewerbungsschreiben. Das Besetzungsgremium war sich schnell einig. Also ein so kränklicher, offenkundig, streitsüchtiger und gedächtnisschwacher Mann mit Vergangenheit kommt für uns niemals in Frage. Der Bewerber wurde abgelehnt. Der Vorsitzende schloss mit einem tiefen Seufzer die Akten. Ich habe es mir ja schon so gedacht. Aber ihr sollt wenigstens noch wissen, wie der Bewerber heißt. Es ist der Apostel Paulus. Diese Geschichte, ihr Lieben, könnte vor bald 2000 Jahren geschehen sein. Sie geschieht bestimmt auch heute noch immer wieder. Und an ihr wird deutlich, der Mensch denkt und Gott lenkt. Menschen legen ihre Maßstäbe an, Gott aber beruft Menschen nach ganz anderen, nach unweltlichen Kriterien in seine Kirche und in seinen Dienst. In der Welt muss es Konkurrenzkämpfe und Auswahlkriterien geben. In der Schule, da zählt Fleiß, da zählt Können, da zählt Leistung. Banken prüfen die Bonität, prüfen die Vertrauenswürdigkeit, bevor ein Konto eröffnet wird. Arbeitgeber prüfen die Zeugnisse sowie die Vorgeschichte, bevor sie jemanden anstellen. Friedrich Schiller rät Verliebten und Verlobten, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Und Lenin soll mal gesagt haben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In der Welt hat Kontrolle schon irgendwie ihre Berechtigung. Und Paulus denkt auch nicht daran, solche Qualitätsprüfungen abzuschaffen, aber er betont, in der Kirche Jesu Christi gelten von jeher andere Maßstäbe. Und Paulus begründet das im heutigen Abschnitt, den ich uns vorlese, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt, gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein. Was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott auserwählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt, so setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Ziehen wir aus den Versen des Apostels mal zwei Schlussfolgerungen. Erstens, in der Kirche ist Raum für Schwachheit. Seht an, liebe Brüder, das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, dass da nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Gott hat also bei seiner Wahl ganz unten angesetzt und nicht oben. Er hat Schwache berufen, nicht viele Starke, Verachtete und nicht viele Angesehene. Sicher kamen auch Menschen aus teilweise hohen Gesellschaftsschichten dazu. Trotzdem ist und bleibt die Gemeinde Jesu grundsätzlich die Gemeinde der Mühseligen und Beladenen, die Gemeinde begnadigter Sünder, die auf Gottes Gnade angewiesen bleibt, wo keiner dem anderen den Rang ablaufen könnte. Gott fragt seine Mitarbeiter nicht nach dem Schul-, Arbeits- oder Führungszeugnis, sondern nach dem Christuszeugnis. Er verlangt kein Studium und keine Probezeit. Wer meint, auf seine eigene Vernunft oder Kraft, eigene Leistung, Klugheit und Qualität setzen zu können, der braucht Gott letztendlich gar nicht. Von dem gilt der Satz, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Aber wer den Retter braucht, der sucht, bittet und auch anklopft, der findet bei ihm Einlass. Denn wer zu ihm kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Die Christengemeinde von Korinth setzte sich weithin aus Hafenarbeitern und Sklaven zusammen. Die hatten das Evangelium schneller begriffen und angenommen als die Großkopfenden mit ihrem klugen Verstand und ihrer hohen Weisheit. Gottes Wahl setzte zu allen Zeiten bei Menschen an, die in den Augen der Welt eher schwach, verachtet und töricht erscheinen. Lasst mich doch mal ein paar davon aufzählen. Jakob, ein wegen seines Betrugs fliehender, um den Segen Gottes bis aufs Blut ringender. Josef, sein Sohn, ein von seinen Brüdern verkaufter, im Gefängnis gelandeter Schwächling. Moses, berufen zur Befreiung Israels, als Baby ein ausgesetzter Findling, wurde zum Mörder und als Erwachsener dann ein jähzorniger Stotterer. Sarah, die lachen musste, weil sie als Hochbetagte gebären sollte und dann den Verheißungsträger gebar. Israel, das auserwählte Volk, ein kleiner Haufen rechtloser Sklaven ohne Land und Freiheit. Rahab, im Hebräer und im Jakobusbrief als Hure beschrieben, aber ihr Gottvertrauen wird gelobt, weil sie zwei Kundschaftern das Leben rettete. König Saul, einstiger Bauernjunge, der Auszug seines Vaters Esel zu suchen. König David, anfangs Hirtenjunge, klein und schwach gegenüber Goliath. Die Propheten Amos, ein unbedeutender Schafhirte und Feigenzüchter aus der Wüste Juda. Jesaja, ein Mann unreiner Lippen. Jeremia, der ebenso erschrocken ruft, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Jona, als Dienstverweigerer auf der Flucht vor Gott. Maria, die arme Magd, deren Armut und Niedrigkeit und Heimatstadt Nazareth in keinem hohen Ansehen stand. Jesus selbst lässt sich taufen und stellt sich den Sündern gleich. Er, der in göttlicher Majestät war, hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Seine Jünger, Menschen aus der Unterschicht, Fischer, Zöllner, Zeloten, die Kinder, die er zu sich kommen lässt, denen er Gottes Reich zuspricht. Die Kirche Jesu Christi bekennt sich zum Herrn, der ganz unten ansetzt und sich für keinen Menschen und keine Schicht der Welt zu schade ist. Heinrich Böll, der Dichter, Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger, der schrieb mal, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, den keine heidnische Welt je Raum gab. Für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. In der Kirche ist Raum für die Schwachheit. Das hat dann zur Kehrseite unsere zweite Schlussfolgerung aus dem Abschnitt, nämlich zweitens, in der Kirche ist kein Raum für den Selbstruhm. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt jetzt nicht, dass wir kein Lob aussprechen oder genießen dürften. Ist doch ganz klar, jeder Mensch freut sich über ein Lob, eine Anerkennung und Bestätigung. Kinder brauchen geradezu lebensnotwendig immer wieder ein Lob, aber auch erwachsene Menschen bleiben schon noch darauf angewiesen. Mit Rühmen meint die Bibel ein überhebliches Selbstverständnis, ein Lob und Selbstlob, das sich komplett abgekoppelt hat vom Geber aller guten Gaben und Begabungen. Mit Rühmen wird da eine selbstgerechte, selbstherrliche Haltung angeprangert, eine Selbstvergottung und Selbstvergötterung der Menschen. Beim Turmbau zu Babel hatte solches Rühmen einen traurig berühmten Höhepunkt erreicht, als die Menschen sagten, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. Uns einen Namen machen. Danach strebt der gefallene Mensch in seinem trotzigen Stolz, in seinem gottlosen Größenwahn. Und wie reagierte Gott auf dieses Wohlauf der Menschen? Naja, mit seinem göttlichen Wohlauf. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Gnade gab er am Pfingsten denen, die aufhörten, sich selbst zu rühmen. Vom Geist Gottes bewegt, rühmten sie nun nicht mehr ihren, sondern den Namen über allen Namen, den Namen Jesu. Sie rühmten den, der arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Sie hatten ihre Mitte in ihm gefunden. Sie rühmten Gottes große Taten und erzählten voller Bescheidenheit und Begeisterung davon. Wo der Name Jesu, Retter, Helfer, in unserem Leben groß wird, da werden wir vom Größenwahn befreit. Aber es besteht auch nach Pfingsten innerhalb der Kirche noch die Gefahr der Menschenvergötterung und Selbstüberschätzung. In Korinth bevorzugten einige Grüppchen jeweils ein bestimmtes Schulhaupt namens Apollos oder Petrus oder eben Paulus. Und die Frage ist doch, lauert diese Gefahr nicht bis heute noch vor der Tür? Man erglüht für bestimmte Stabprediger und Kanzelredner aufgrund ihrer Redekunst, ihres Humors, ihres Aussehens oder eines feurig-jugendlichen Temperaments. Wie groß ist da die Gefahr, dass Christus dadurch verdrängt und verdunkelt wird? Wir verwechseln seelische Erregungen und göttliche Geistwirkung. Wir sehen nicht mehr den lebendigen Herrn, der uns allein helfen kann, gerade indem er sich irdener, schwacher Gefäße bedient. Wir sehen dann nur noch den Boden, der sich mit seinem selbstgefälligen Wesen allzu breitspurig vor das Bild Gottes hingestellt hat. Wir sollen aber auf dem Boden bleiben und Gott dankbar sein, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Denn wir vertragen das Übermaß von Glück und Erfolg nicht so arg gut. Wir würden uns sonst zu leicht aufblähen, wie Paulus den korinthischen Gabenträgern ins Stammbuch schreiben musste. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Einer der Berühmten, die Gott danken konnten, war Johann Sebastian Bach. Nicht Eigenruhm war das Ziel seiner Komposition, sondern die Verherrlichung Gottes durch die Musik. Man nannte ihn stellenweise auch den fünften Evangelisten. Er soll viele Kompositionen betend empfangen haben. Und darunter schrieb er oft SDG, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Das hat ihn ausgefüllt, obwohl er zu seinen Lebzeiten eher in den Augen seiner Zeitgenossen zu den Verachteten und Unerkannten zählte. In dieser Haltung dienen wir einander und der Kirche am besten und am glaubwürdigsten, indem wir Gott allein die Ehre geben. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.